Werbung.
Die Ammerländer Schinkendiele aus Bad Zwischenahn. Regional genießen beginnt mit Qualität. Ob feine Schinken- und Wurstspezialitäten, ausgesuchte Delikatessen oder besondere Geschenkideen für Familie und Freunde. Bei der Ammerländer Schinkendiele findet ihr hochwertige Produkte mit echtem Geschmack. Wer Wert auf Qualität, Handwerk und regionale Tradition legt, ist hier genau richtig. Schaut gerne vor Ort im Bad Zwischenahn vorbei oder besucht unseren Onlineshop unter schinkendiele.de. Wir von der Ammerländer Schinkendiele aus Bad Zwischenahn freuen uns auf euren Besuch. Den Link zum Onlineshop findet ihr auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wenn morgens die ersten Vögel zwitschern, wirkt jeder Garten gleich ein Stück lebendiger. Doch viele heimische Vogelarten finden heute immer weniger geeignete Lebensräume. Deshalb sprechen wir heute darüber, wie ihr euren Garten mit einfachen Mitteln zu einem echten Vogelparadies machen könnt. Von der richtigen Pflanzenauswahl über Nistmöglichkeiten bis hin zu Wasserstellen erfahrt ihr praktische Tipps für mehr Artenvielfalt direkt vor der Haustür. Während Fenja ihren wohlverdienten Urlaub genießt, sitze ich hier heute zwar ohne sie, aber nicht gänzlich alleine, denn ich habe mir Hilfe geholt für dieses Thema. Ihr habt es im Intro gehört, es geht um vogelfreundliche, naturnahe Gärten. Und zufälligerweise habe ich einen Arbeitskollegen, der sich damit ziemlich gut auskennt, weil er leidenschaftlich gerne Vögel fotografiert und sich entsprechend sehr, sehr viel mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt hat und auch natürlich nach wie vor auseinandersetzt. Das ist mein geschätzter Kollege Nils Rehse. Hallo Nils.
Hallo.
Nils, du bist auch, so wie ich, bei der NWZ. Grundsätzlich machst du eigentlich Videoproduktion, du kümmerst dich darum, dass Filme angefertigt werden, du filmst und schneidest beispielsweise Imagefilme, Recruitingfilme, Produktvideos. Wie kommt es dann, dass du ganz nebenbei hobbymäßig Vögel fotografierst? Passt das überhaupt zusammen?
Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Also Vögel fotografieren ist an sich erstmal nichts anderes als Menschen fotografieren, außer dass man vielleicht ein bisschen mehr Ruhe braucht. Mhm. Ja, irgendwie zu Zeiten von Corona wurde mir ein bisschen langweilig. Ich brauchte ein Hobby und bin dann einfach rausgegangen und habe angefangen, Vögel zu fotografieren in und um Oldenburg rum. Und das ist dann Jahr für Jahr immer weiter ausgeartet. Und über die Jahre habe ich so viele Arten lieben und schätzen gelernt, dass ich mittlerweile wirklich Reisen mache und neue Gegenden erkunde, einfach nur, um die Vögel vor Ort zu sehen.
Du fährst zum Beispiel einmal im Jahr extra nach Helgoland, um dort eine bestimmte Vogelart zu fotografieren, richtig?
Keine bestimmte Vogelart, sondern einfach nur seltene Vögel, die im Herbst und im Frühjahr auf dem Zug nach Norden oder nach Süden Rast machen, weil sie dann viel über Meer unterwegs sind und irgendwann erschöpft sind. Und das Erste, was ihnen dann begegnet, ist Helgoland. Deswegen findet man da sehr viele Seltenheiten. Und deswegen bin ich da jedes Jahr unterwegs in der Hoffnung, dass irgendeine Seltenheit eventuell vor die Kamera hüpft.
Sehr interessant. Und zeigt auch, dass du ja wirklich eine extreme Leidenschaft dazu entwickelt hast. Magst du uns mal so ein bisschen abholen? Wie artet so dein Fotografieren aus? Wie viele Fotos machst du im Jahr von Vögeln und was sind das für Vögel?
Aktuell tatsächlich ein bisschen weniger, weil ich momentan tatsächlich passend zur Folge heute mit meinem Garten und Haus beschäftigt bin und seit einem Jahr da vor allem dafür sorge, dass der Garten natur- und vogelfreundlich wird. Aber so in Hochzeiten habe ich schon so, also wenn ich so die Ordner angucke auf meinem Rechner, für jeden Ausflug, also für jeden Ausflugstag, den ich so mache zum Fotografieren, dann immer ein Ordner. Da war ich dann schon so bei 120 Ordnern im Jahr, also 120 Tage im Jahr ein Ausflug und schon so je nachdem mindestens 100.000 Vogelfotos, die ich im Jahr mache.
Die bearbeitest du dann auch alle oder filterst du?
Ich filter natürlich, weil man hat ja oft Serienaufnahme und macht dann einfach, da fliegt ein Vogel gerade los und man hält einfach drauf. Die Kamera macht 60 Fotos am Stück innerhalb von 3 Sekunden. Und dann irgendwie, wann kommt man dann an den Computer, macht die Speicherkarte rein, sieht, oh, 4000 Bilder. Gut, da bin ich jetzt erstmal einen Abend mit beschäftigt. Und dann sortiere ich aber auch aus und speichere mir die besten ab, bearbeite sie und hänge aber auch ein bisschen hinterher aktuell. Es gibt noch viele Fotos aus 2025, die noch gar nicht bearbeitet sind. Oha. Aber da kommen wir irgendwann hin.
Kann man deine Arbeit irgendwo sehen oder behältst du das alles für dich?
Ich habe tatsächlich einen Instagram-Account. Mhm.
Kannst du gerne mal hier raushauen.
Okay, Rese_Nature Photography.
Mhm, ich schreibe es, glaube ich, nochmal besser in die Shownotes.
Ich schreibe es besser nochmal rein. Ich wollte ihn eigentlich schon längst mal ändern, aber bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Und ja, und so Kleinigkeiten, ein paar Postkarten verkaufe ich in den Ferienwohnungen von meinen Großeltern, die an der Küste wohnen. Und dann werden da viele Küstenvögel auf Postkarten immer gut verkauft. So ein bisschen nebenbei halt, hobbymäßig.
Sehr cool. Woher kommt diese Leidenschaft ausgerechnet für Vögel?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Genau, es war schon immer seit Kindheitstagen eigentlich eine Begeisterung für Natur, für Tiere, immer da. Ich weiß noch, dass ich früher richtig begeistert von den Schnecken im Garten war und habe dann so ein großes Schneckengehege im Garten gebaut und die dann immer jeden Tag fleißig mit Salatblättern gefüttert.
Hat
und
das funktioniert?
So. Es hat funktioniert, ja. Ich weiß nicht, ob die sich so wohlgefühlt haben, eingesperrt, aber würde ich heutzutage nicht mehr machen. Aber ja, aber da war irgendwie schon ganz früh diese Begeisterung für Natur, für Tiere. Und ja, irgendwann ist es dann einfach mit den Vögeln losgegangen. Mhm. Einfach ein schleichender Prozess.
Mhm. Wenn man so eine Faszination jetzt in dem Fall wie bei dir zu Vögeln hat und diese auch fotografiert, muss man sich dann zwangsläufig auch mit ihnen auseinandersetzen?
Schon. Also begonnen habe ich natürlich auch komplett ins Leere, ohne irgendwas zu wissen, dass ich einfach mit meiner Kamera losgegangen bin und irgendwie angefangen habe, Vögel zu fotografieren. Und mit den Jahren ist man natürlich immer weiter, weiß so, okay, diesen Vogel werde ich eventuell da sehen in diesem Gebiet. Da müssen diese Naturräume sein, damit man ihn da gut sehen kann. Dieses Nahrungsangebot auch zum Beispiel, wenn man dann irgendwie im Winter ein paar seltene Gäste aus dem hohen Norden finden möchte, zum Beispiel den Seidenschwanz, der sehr selten bei uns ist, aber immer mal wieder alle paar Jahre richtig es Einfälle gibt in Deutschland, wo sie dann in ganz vielen Städten auftauchen und da weiß man, dass die gerne so schon fast verdorrte Früchte an Bäumen essen und so alte Äpfel, die noch im Winter an den Bäumen hängen und da weiß man natürlich so, dann guckt man so, okay, wo finde ich eventuell diese Bäume und so, um dann den Vogel da auch zu finden. Und natürlich, zu welcher Tageszeit sind die Vögel aktiv? Irgendwann, wenn das Hobby dann irgendwann so ausartet, fängt man unweigerlich damit an, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, wo man welchen Vogel findet und wie man ihn am besten fotografieren kann.
Du hast mir aber im Vorfeld an diese Folge gesagt, du würdest dich nicht als Experten bezeichnen. Warum?
Ich habe es nicht studiert, sag ich mal. Also Ornithologie, Biologie etc. kann man ja wirklich studieren. Und es gibt sehr viele, wir bezeichnen uns natürlich in der Community alle als Ornis, als Ornithologen. Aber Experte ist so, also ich kenne viele jüngere Menschen, die einfach einmal kurz einen Vogel singen hören und sofort sagen, oh, das war jetzt die Heckenbraunelle oder was auch immer. Und da bin ich halt überhaupt nicht so an diesem Punkt von so anderen Leuten, die halt wirklich schon total früh damit begonnen haben. Ich würde mich als Semi-Expertin vielleicht bezeichnen, aber Experte weiß ich nicht.
Ich glaube, dass du aber trotzdem vollkommen der Richtige bist für diese Folge. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, was kann ich eigentlich als, sag ich mal, Vogel-Nerd oder Laie, der gar keine Ahnung davon hat, zu Hause in meinem Garten oder auch meinetwegen auf meinem Balkon eigentlich dafür tun, dass ich einen vogelfreundlichen Garten habe und dass ich am besten viele Vogelarten bei mir habe, die gerne bei mir sind, die sich bei mir wohlfühlen, die bei mir gut aufgehoben sind. Darüber wollen wir heute reden und da haben wir eigentlich, sage ich mal, ein paar ganz einfache Tipps und Tricks, die jedermann umsetzen kann. Letztendlich muss man ja sagen, haben Vögel vier Grundbedürfnisse. Das ist einmal natürlich die Nahrung, das ist logischerweise das Wasser, was sie trinken müssen. Das ist Schutz vor Feinden und das ist das Thema Nestmöglichkeiten. Und all diese vier Grundbedürfnisse, darüber wollen wir heute sprechen und gucken, was können wir tun, um den Vögeln dabei zu helfen. Nils, fangen wir mal mit der Nahrung an. Was essen Vögel?
Vieles. Im Prinzip kann man da so ein bisschen entscheiden. Es gibt einige Vögel, die halt Körner etc., Nüsse, sowas alles fressen. Es gibt aber auch viele, die dann halt Früchte, Beeren etc. fressen, Samen natürlich, aber auch andere Lebewesen, also andere Tiere, Insekten etc., aber auch größere Tiere wie Mäuse oder wenn wir dann jetzt von Adlern reden, die fressen dann natürlich auch gern mal so eine junge Ziege, wenn sie die kriegen.
Also haben wir aber hier selten bei uns.
Haben wir hier eher selten und obwohl den Seeadler haben wir hier natürlich, der auch mal so auch vor einem kleinem Lamm nicht unbedingt Halt machen würde, aber selten im Garten anzutreffen, sage ich mal so.
Genau. Jetzt habe ich als Kind immer gedacht, Vögel müssen nur im Winter gefüttert werden, weil dann finden sie nichts unter der Schnee- und Eisdecke. Im Sommer brauchst du die nicht füttern. Generell damit einhergehend die Frage, müssen wir Menschen oder sollten wir Menschen Vögel unterstützen, wenn es ums Thema Nahrung geht? Oder können wir darauf vertrauen, dass sie naturgemäß sich selber um ihr Essen kümmern?
Es ist, ja, eine schwierige Frage. Also den Vögeln helfen müssen, an sich muss man es nicht, weil an sich
sind sie dazu selbst
in der Lage. Die Vögel sind Natur, die Vögel leben in der Natur und sollten da dann auch selbst ihr Fressen finden. Aber es ist natürlich leider so, dass einfach immer mehr Natur zerstört wird. Räume, wo die Tiere ihr Futter finden können, gibt es immer weniger. Und insofern würde ich schon sagen, dass wir Menschen sozusagen als die, die für das Problem verantwortlich sind, dass die Vögel halt weniger Nahrung finden in der Natur, dann schon mithelfen müssen, dass das Problem ein Stück weit bekämpft wird. Mhm. Und ja, und das kann natürlich in den heimischen Gärten anfangen.
Insbesondere wenn man in der Stadt lebt, ist es natürlich ein Riesenthema. Viele sagen, das morgendliche Vogelgezwitscher wird immer weniger. Ist das so?
Das ist schon so. Wir haben ziemlich, ziemlich starke Populationsrückgänge bei vielen Vögeln, bei einigen auch nicht. Es gibt einige, die jetzt relativ stabile Populationen haben über die letzten 100 Jahre oder so. Aber
hast du Beispiele?
Ja, zurückgehen gibt es auf jeden Fall einige Beispiele. Allen voran sind es vor allem die Wiesenvögel. Das sind also zum Beispiel die Feldlerche. Wir haben den Wiesenpieper. Wir haben die Wachtel, das Rebhuhn und viele Limikolen, also Wartvögel wie Uferschnepfe, Brachvogel etc., die halt vor allem durch die intensive Landwirtschaft immer mehr Lebensraum verlieren. Das sind jetzt aber tendenziell nicht Vögel, die man halt im Garten unbedingt antrifft. Es sei denn, man lebt halt auf dem Land, hat irgendwie eine größere Wiese noch auf dem Grundstück. Aber auch im Garten Vögel, die jedes Kind kennt, der Spatz oder Haussperling eigentlich, ist dramatisch über die letzten Jahrzehnte zurückgegangen. Das ist wirklich aus manchen Städten. Also es gibt wirklich dramatische
Vögel. Bevor wir wieder auf die Nahrung zurückkommen, warum sind Vögel denn überhaupt so wichtig für uns, für unsere Gärten und auch fürs Ökosystem?
Ich würde sagen, für uns erstmal einfach fürs Wohlbefinden. Also da gibt es ja mittlerweile ganz viele Studien auch zu, wie gut der Psyche Vogelgesang, Vogelbeobachten und einfach Zeit in der Natur tut. Und insofern, wenn man dann dafür sorgt, dass im Garten einfach mehr Vogelgezwitscher ist, dass man, ich sag mal, nach einem stressigen Tag auf der Arbeit runterkommen kann, dass man mit Vogelgezwitscher einen Tag rein startet. Es gibt bestimmt Leute, für die das Lärmbelästigung ist am Morgen, für mich nicht. Ich finde sogar Krähen, die vor dem Fenster krächzen, schön, weil ich weiß, da ist was los im Garten, da sind Tiere unterwegs, da sind Vögel unterwegs. Fürs Ökosystem sind sie sehr wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel an, in Anführungsstrichen Schädlingen im Garten natürlich, wenn man jetzt von Raupen etc., die sich dann über irgendwelche Pflanzen hermachen, da ist natürlich der Vogel einfach eine gute Möglichkeit, um gegen Überpopulation von manchen anderen Arten halt vorzugehen, die halt dann die, ich sag mal, Raupen von Faltern etc. auffressen, eventuell dann ihre Küken verfüttern. Und dann natürlich auch noch wichtig fürs Ökosystem ist die Pflanzenverteilung. Vögel fressen Beeren, fressen Samen dabei auch, fliegen dann rum, fliegen zum Teil halt ein paar hundert Kilometer weiter.
Scheiden es aus,
ja. Und da kann eine Pflanze dann neu wachsen. Es gibt also viele Pflanzen, die komplett darauf angewiesen sind, dass die Vögel kommen und dann die Samen verbreiten in der Natur. Und insofern ja, haben Vögel halt da schon eine sehr wichtige Aufgabe.
Kommen wir wieder zurück zur Nahrung. Jetzt hast du eben gesagt, natürlich sind die Vögel grundsätzlich selber dazu in der Lage, sich um ihre Nahrung zu kümmern, aber weil wir ihnen eben die Räume einengen und was das Nahrung finden angeht, ihnen damit Probleme bereiten, sollten wir sie vielleicht dann doch ein bisschen dabei unterstützen. Wie mache ich das am besten? Was kann ich tun, um ja, den bestmöglich Nahrung zu bieten? Ich kenne zum Beispiel, ich komme wieder zurück auf meine Kindheit von früher, sehe ich mittlerweile selten, weil ich habe aktuell ja nur einen Balkon und bei mir mache ich selber nicht, diese grünen kleinen Netze, dann sind da irgendwelche Futterballen drinne, bestehend aus, was weiß ich, irgendwelchen Nüssen oder Haferflocken, was da irgendwie zusammengepanscht wurde. Und dann hängt man die an irgendwelche Bäume und dann kommen die und essen daran rum. Macht man das noch so?
Es wird noch so gemacht, aber man sollte es nicht so machen. Mhm. Vor allem jetzt, wenn man jetzt ganz speziell diese grünen Netze, also die Meisenknödel anguckt. Die grünen Netze sind aus Plastik. Das Plastik wird dann zum Teil mit in die Nester gebracht. Es gibt dann wirklich Küken, die eventuell sich auch drin verheddern. Mhm. Bein sich drin verheddert, Bein kann absterben. Vogel kann das Plastik von diesem Netz fressen, daran sterben. Deswegen diese Netze sollte man an sich Finger von lassen. Mhm. Generell die Zufütterung, also an Vogelfutterstationen etc., die man im Garten hat, durch Meisenknödel, dann halt ohne Netz drumherum natürlich, ist ein Bestandteil, kann man machen. Es ist halt gerade ein bisschen die Debatte darum ausgebrochen, inwiefern das überhaupt förderlich ist für Vögel. Weil diese Futterstation, das ist vor allem jetzt in die englische Vogelschutzorganisation, schlägt da gerade Alarm, weil in Zeiten, wo sich die Vogelgrippe ausbreitet, vor allem halt von Massentierhaltungen kommend, dann in mutierter Variante sich in die Natur ausbreitet, da verbreitet wird, sind halt solche Vogelfutterstationen, wo viele verschiedene Vogelarten an einer Stelle zusammenkommen, vom selben Futter essen, problematisch insofern, dass sie zum Teil halt als Superspreader für Vogelgrippe, für Krankheiten, für andere Krankheiten dienen können. Und insofern gibt es da zum Beispiel, wie gesagt, in England, wo dann generell davon abgeraten wird, Leute, bitte hört auf, die Vögel zu füttern, auch nicht im Winter. Mhm. Manche sagen aber, ja, sollte man machen, weil die Vögel brauchen das im Winter. Andere sagen, nee, ist nicht mehr so gut, also da sollten wir von absehen. Das ist momentan noch,
ja, scheiden sich die Geister.
Scheiden sich die Geister dran. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, die Vögel im Garten zu unterstützen. Wenn wir jetzt beim einfach nur, man stellt jetzt Futter raus für die Vögel, bleiben, da wäre zum Beispiel Streufutter, was man einfach ein bisschen auf dem Boden verteilt, die deutlich bessere Variante, weil sich es dann ein bisschen verteilt, es entzerrt sich ein bisschen oder dass man mehrere kleine Futterstationen macht, dann wissen die Vögel nicht unbedingt, hat man nicht diesen Effekt so, man hat dieses Vogelhaus, Vogelfutterhaus da so direkt vorm Fenster und da kommen die ganzen Arten immer an. Man kann jeden Tag da ganz viele Arten an der einen Stelle beobachten. Hat man dann natürlich nicht, wenn man das ein bisschen entzerrt, aber es ist tendenziell die sicherere Variante.
Mhm. Was würdest du denn darüber hinaus empfehlen, wenn es um das Thema Nahrung geht? Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, einfach im Garten durch Pflanzen oder so dafür zu sorgen, dass sie genug Nahrung haben.
Das kann man auf jeden Fall so machen. Das ist auch die deutlich bessere Variante. Mhm. Könnte man auch sagen, kann man komplett auf diese Zufütterung durch Vogelfutterstationen etc. verzichten und einfach komplett den Garten so gestalten, dass er halt das ganze Jahr über Futter für die Vögel bietet. Mhm. Das fängt halt an bei Gehölzen, die Beeren tragen, die Früchte tragen. Da hätten wir zum Beispiel den schwarzen Holunder, die Naturform der Süßkirsche, der Weißdorn, die Schlehe, die Kornelkirsche, Felsenbirne. Da gibt es nämlich eine Reihe an Gehölzen, heimischen Gehölzen, das ist natürlich dabei dann immer wichtig, die halt den Vögeln dann das ganze Jahr über zum Teil Beeren bieten. Efeu ist auch noch tatsächlich etwas, was man nicht unterschätzen sollte, weil die Efeufrüchte, die kommen zwar schon dann so Richtung Weihnachten, tauchen die Früchte auf, aber werden erst dann so Januar, Februar, März, April reif. Mhm. Und das ist an sich eine Zeit, wo ansonsten wenig Beeren und so und Früchte noch zu finden sind. Und da gehen dann viele Drosseln, Amseln etc. ran und holen sich da Früchte ab. Insofern sind dann halt Gehölze, die Beerenfrüchte tragen, einfach eine gute Möglichkeit, das ganze Jahr über Futter den Vögeln bereitzustellen.
Was sollte man vermeiden?
Nicht heimische Pflanzen, die eventuell erstmal gar keine Früchte tragen oder auch zum Beispiel zum Teil halt Früchte haben, die dann einfach nicht bekömmlich sind für die Vögel, die sie nicht kennen. Manche Vögel kennen natürlich auch ihre Pflanzen, sind auf Pflanzen spezialisiert, so von denen sie immer fressen. Und ja, das sind dann Pflanzen, die ja nicht in Mitteleuropa heimisch sind, eher eine schlechte Alternative.
Ja, und natürlich generell so, ne, alles, was so sehr steril ist, irgendwelche Schottergärten oder so, das ist natürlich.
Genau, generell beim Garten sollte man einen möglichst naturnahen Garten haben. Und man hat ja zum einen auf der einen Seite jetzt die Beeren, die Gehölze, die Beeren tragen, aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie Vögel Futter finden. Hm. Man kann halt auch durch einfach Totholz, Laub liegen lassen etc., Pflanzen nicht gleich abschneiden, einen Lebensraum für Insekten schaffen. Ein insektenfreundlicher Garten ist auch gleichzeitig ein vogelfreundlicher Garten, weil im Winter, im Herbst etc., da fressen viele Vögel halt Beeren oder auch Nüsse, Haselnuss, Walnuss etc. Aber vor allem zur Brutzeit brauchen die Vögel sehr proteinreiche Nahrung, die sie halt an ihre Jungen verfüttern können. Die muss auch relativ weich sein, damit die Jungvögel das halt gut fressen können. Und da sind halt Insekten, Insektenlarven, Raupen sehr, sehr wichtig. Insofern ist es dann auch wichtig, davon viel im Garten zu haben, die Insekten anzulocken, weil mit den Insekten dann auch die Vögel halt für ihre Jungen zur Brutzeit viel Nahrung finden. Mhm. Insofern ist es dann neben den Gehölzen, die Beeren tragen, auch wichtig, Gehölze und Pflanzen zu pflanzen, die halt Nahrung für die Insekten sind. Zum Beispiel, wenn man eine Weide pflanzt, die Saalweide, ganz typisch, da gehen, ich glaube, um die 200 Raupenarten, also Schmetterlingsarten, fressen von dieser Pflanze. Also fressen die Blätter auf. Und das ist natürlich ein gefundenes Buffet für die Vögel, dann zur Brutzeit. Ja. Da hat man natürlich dann als Gartenbesitzer, werden dann auch mal Bäume ein bisschen abgefressen, Pflanzen werden eventuell mal aufgefressen zum Teil. Aber die meisten Pflanzen kommen natürlich alle wieder, dann, wenn die Raupen erwachsen sind, wenn sie verpuppt sind als Schmetterlinge dann erholen sich alle Pflanzen wieder. Insofern muss man dann auch damit leben können, dass da eventuell mal die ein oder anderen Pflanzen ein bisschen drunter leiden. Aber das ist halt das Ökosystem. Das ist ein Kreislauf.
Ja. So ist es ja quasi in der wilden Natur auch.
Ja, eine Ergänzung hätte ich noch zum Thema Futter. Äpfel, Birnen, Kirschen, aber auch Johannisbeeren etc. Einfach mal ein paar Früchte hängen lassen. Mhm. Wenn zum Beispiel ein Vogel im Januar in den Garten kommt und dann noch einen Apfelbaum vorfindet, an dem halt ein alter Apfel aus dem Herbst hängt, den man noch nicht abgeerntet hat, freut er sich. Hat er was zu fressen, genauso bei halt Kirschen etc. Aber auch Fallobst, was liegen bleibt, da finden Vögel auch öfter noch mal was zu fressen. Insofern ist das auch noch mal ein bisschen was von der Ernte im Garten den Vögeln einfach überlassen.
Werbung.
Die Ammerländer Schinkendiele aus Bad Zwischenahn. Regional genießen beginnt mit Qualität. Ob feine Schinken- und Wurstspezialitäten, ausgesuchte Delikatessen oder besondere Geschenkideen für Familie und Freunde. Bei der Ammerländer Schinkendiele findet ihr hochwertige Produkte mit echtem Geschmack. Wer Wert auf Qualität, Handwerk und regionale Tradition legt, ist hier genau richtig. Schaut gerne vor Ort in Bad Zwischenahn vorbei oder besucht unseren Onlineshop unter schinkendiele.de. Wir von der Ammerländer Schinkendealer aus Bad Zwischenahn freuen uns auf euren Besuch. Den Link zum Onlineshop findet ihr auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Kommen wir zum Thema Wasser. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, quasi den Vögeln was zur Verfügung zu stellen. Ich denke jetzt einfach mal ganz klassisch eine Schale Wasser einfach mal in den Garten oder auf den Balkon zu stellen. Worauf muss man bei sowas achten? Und ist das überhaupt die richtige Wahl?
Es ist eine Wahl, genau, also eine Wasserstelle im Garten ist auf jeden Fall wichtig, Wasser im Garten generell.
Gerade jetzt im Sommer.
Gerade jetzt im Sommer, genau. Nicht nur für die Vögel, auch für die Insekten, für Säugetiere, für alle Tiere an sich, die im Garten unterwegs sind. Da ist dann halt so eine Wasserschale, sag ich mal, die man den Vögel rausstellt, ist eine Möglichkeit, kann man auf jeden Fall machen. Aber da haben wir wieder ähnliche Debatte wie bei den Futterstellen, dass auch so eine Wasserstelle dann halt von den Vögeln besucht wird. Man kann sie natürlich immer reinigen und so, aber das ist natürlich auch viel Arbeit. Bessere Alternative wäre halt eine naturnahe Wasserstelle. Zum Beispiel ein kleiner Teich, den man im Garten baut. Da kann man dann zum Beispiel schön, wenn man ein bisschen Totholz hat, einfach so ein bisschen einen Ast oder so, der dann ins Wasser reingeht, auf den sich die Vögel halt stellen können, um dann daraus zu trinken. Und da ist natürlich viel mehr unterwegs an Insekten. Dann auch wiederum auch natürlich wieder Futter für die Vögel. Je größer der Teich, desto geringer ist natürlich das Risiko, dass die an selben Fleck dann wieder zurückkommen. Also an selben Fleck verschiedene Vögel kommen und Krankheiten sich dann übertragen. Genau, da wäre dann so ein Naturteich die deutlich bessere Variante.
Wenn man sich für eine Schale oder irgendein Behältnis entscheidet, weil man jetzt meinetwegen nicht die Möglichkeit auf einen Teich hat, meinetwegen man hat nur eine Terrasse oder einen Balkon, dann immer darauf achten, dass das schön flach ist. Ne? Nicht zu tief, dass sie da am besten gefühlt drinnen ertrinken, sondern schön flach, dass sie drinnen stehen könnten zum Beispiel. Und generell, was viele unterschätzen, dass ja im Sommer Wasser wichtiger ist für Vögel als zum Beispiel Futter.
Würde ich nicht unbedingt so unterschreiben.
Weil
zum Beispiel Küken, die kriegen kein Wasser. Die nehmen ihre komplette, die Flüssigkeit, die sie halt zu sich nehmen, nehmen sie komplett über die Nahrung auf. Also über Raupen etc. Okay. Also insofern ist dann natürlich beides immer wichtig. Natürlich jetzt so in heißen Tagen wie aktuell, wo das Thermometer auf 38 Grad klettert, ist natürlich irgendwie eine Wasserstelle für die Vögel im Garten einfach wichtig. Wichtig dann nochmal auch, die dann aber auch regelmäßig zu reinigen. Dass sollten sich da irgendwie Krankheiten ausbreiten, dass möglichst eingedämmt wird, ist natürlich das Problem. Sobald dann der kranke Vogel wiederkommt, ist es an sich wieder Zeit, es sofort zu reinigen. Ja. Man weiß natürlich nicht, welcher Vogel jetzt krank ist und welcher nicht. Aber so eine Wasserschale kann man auf jeden Fall machen. Wichtig halt, dass die Vögel irgendwo eine Stelle dann haben, wo sie gut stehen können, wo sie trinken können. und halt dann regelmäßig reinigen.
Ja, Thema Wasser, relativ schnell abgehakt. Wie ist das denn so mit generell Schutz und Nistmöglichkeiten im Garten? Ich denke da immer an den bösen Feind, die Katze für die Vögel. Eine kleine Anekdote, meine Eltern haben seit mittlerweile 4-5 Wochen eine junge Elster bei sich im Garten auf der Auffahrt. Die wurde wahrscheinlich aus dem Nest geworfen, entweder aus Versehen gefallen oder vielleicht auch bewusst rausgeworfen. Das machen Elstern durchaus, wenn es zum Beispiel Platzprobleme oder ähnliches gibt. Und wird nun seitdem auf der Auffahrt von ihrer Mutter gefüttert und gepflegt, weil die kleine Jungelster noch nicht selber fliegen kann. Und entsprechend hoppelt die immer unten auf der Auffahrt rum. Meine Eltern haben immer wahnsinnig Angst, weil überall um sie herum wohnen Nachbarn mit Katzen. Dass da irgendwann die Katze vorbeiläuft und dann ist vorbei mit ihm. Bisher hat er es überlebt. Wie ist es denn jetzt aber eigentlich? Sind Katzen wirklich so große Feinde für Vögel?
Ja. Tatsächlich. Also Katzen sind sehr große Feinde für Vögel. Die genauen Zahlen weiß ich nicht. Tatsächlich habe ich die im Kopf. Aber es sind auf jeden Fall Millionen Vögel, die jedes Jahr nur in Deutschland von Katzen getötet werden. So ein Vogel, der dann aus dem Nest fällt oder auch freiwillig geht oder von den Eltern rausgebracht wird, ist ganz normal. Das nennt man dann Flügge. Also die Vögel sind Flügge. Die sind können noch nicht richtig fliegen, aber sind auch schon zu groß fürs Nest und fangen dann an, ihre Umgebung zu erkunden, können dann auch nicht so gut fliehen vor Katzen etc. Und da kann man dann natürlich auch wieder helfen, indem man im Garten zum Beispiel dornige Gehölze hat, wie zum Beispiel den Weißdorn, die Schlehe, aber auch Brombeeren, wo sich dann die Vögel drin verstecken können, wo Katzen nicht gerne reingehen, weil sie sich natürlich pieksen an den Dornen dann, aber auch, ich sag mal, einfach so Haufen von Gehölzresten, Laub etc., die dann viele Hohlräume und so bieten, wo halt eine Katze nicht reinkommt, ist auch gut dafür, also einfach so eine wilde Ecken irgendwie im Garten, wo sich die Vögel gut verstecken können, hatten wir jetzt tatsächlich auch im Garten, weil wir gesehen hatten, dass die Blaumeisen kurz davor sind, das Nest zu verlassen. Und ums Nest rum waren mir ein bisschen wenig Versteckmöglichkeiten. Und wir hatten halt im Herbst ganz viele nicht heimische Gehölze entfernt aus dem Garten und durch heimische Gehölze, wie zum Beispiel Weißdorn, Schlehe etc. ausgetauscht. Und aus diesen Gehölzen habe ich dann einfach einen großen Haufen gebaut, den halt auch so drapiert, dass da irgendwo gut Versteckmöglichkeiten sind, wo dann sobald die Vögel rauskommen, sich gut drin verstecken können. Haben sie auch gut angenommen, saßen zum Teil aber auch einfach auf dem Boden rum. Da muss man dann immer ein bisschen, haben wir jeden Morgen natürlich aus dem Fenster geguckt, sind sie noch da oder hat eine Katze sie schon erwischt? Aber alle, wie viel waren es am Ende? Ich glaube 4.
Okay.
Alle 4 Küken haben es geschafft. Ist uns dann irgendwie ein paar Wochen später, sind sie dann wieder begegnet, wie sie dann halt schon Flüge gemacht haben von Baum zu Baum, so noch nicht lange Strecken geflogen sind, aber schon so am Rumfliegen waren. Genau.
Gibt es Vögel, die einfach gerne am Boden unterwegs sind und Vögel, die eher oben in den Bäumen unterwegs sind? Oder kann man das so gar nicht sagen?
Es gibt auf jeden Fall Vögel, die halt eher oben und welche, die eher unten unterwegs sind.
Hast du Beispiele?
Ja, zum Beispiel der Zaunkönig ist ein sehr, sehr lauter, vor allem für seine Größe, sehr, sehr lauter Vogel, der halt vor allem so im Unterholz unterwegs ist, viel so rumhüpft, da sich versteckt. Amseln sind auch viel auf dem Boden unterwegs, aber gehen dann halt oben auf die Bäume, oben auf die Hausdächer drauf, um halt zu singen, ihr Revier zu markieren und eventuell Weibchen auch anzulocken. So generell, ich wüsste jetzt nicht, dass ein Vogel jetzt sagt so, oh nee, das Futter ist jetzt irgendwie in 2 Meter Höhe, da gehe ich nicht hin. Oder oh, das Futter ist auf dem Boden, da gehe ich nicht hin. Außer wenn man jetzt zum Beispiel Vögel nimmt wie eine Schwalbe oder auch ein Segler, Mauersegler, die ihre Nahrung ausschließlich in der Luft fangen. Die sind dann natürlich irgendwo in der Luft unterwegs, um da Nahrung zu finden. Den kann man dann so durch eine Futterstation natürlich nicht helfen, aber dadurch, dass man halt einen insektenfreundlichen Garten hat, über dem viele Insekten unterwegs sind und rumfliegen, da finden sie natürlich dann auch wieder
etwas. Macht Sinn, ja. Wir bleiben so ein bisschen beim Stichwort Höhen. Ich denke da jetzt an Nistmöglichkeiten. Viele kennen so die klassischen Vogelhäuschen, die man irgendwo anbringt an den Baum oder an die Hauswand. Wie ist das da? Worauf muss ich da achten, wenn ich denen diese Nistmöglichkeit biete? Muss ich diese Nistmöglichkeit überhaupt bieten? Oder ist auch das eher so ein Thema wie beim Thema Futter? Ja gut, können sie eigentlich auch sich selber drum kümmern, aber weil wir ihnen die Lebensräume kaputt machen, müssen wir vielleicht was anbieten. Und wenn wir ihnen was anbieten, in welchen Höhen sollten wir das tun?
Es ist tatsächlich genau das Thema. Also wir machen Lebensräume kaputt und da ist es natürlich dann wichtig, denen irgendwie eine Alternative anzubieten. Schöner wäre es natürlich, wenn sie in der Natur Höhlen finden würden, wo sie brüten können. Zum Beispiel alte Bäume, tote Bäume, Bäume mit toten Ästen, wo halt dann zum Beispiel ein Specht ein Loch reinmacht, um da an irgendwelche Maden ranzukommen. Und dieses Loch kann dann später dann wieder von zum Beispiel Meisen genutzt werden als Nisthöhle. Haben wir halt einfach wenig mittlerweile, weil wenn du einen toten Baum im Garten hast, wird er natürlich abgeholzt und nicht stehen gelassen, weil sieht ja nicht gut aus. Genau, insofern rauben wir den Vögeln natürlich dann ihre natürlichen Nistmöglichkeiten in der Natur. Und da sind dann natürlich so Vogelkästen einfach eine gute Alternative zu. Aber es gibt natürlich auch viele Vögel, die gar nichts mit Nistkästen anfangen können, die halt zum Beispiel Bodenbrüter sind, da auch eher wieder auf dem Land natürlich. Aber es gibt auch zum Beispiel Zaunkönige, die würden auch einfach mal so ihr Nest irgendwo, sag ich mal, wenn jetzt der Boden mit Efeu bedeckt ist oder mit ein bisschen Totholz oder so, da bauen sie auch mal ihr Nest einfach irgendwo drunter. Und insofern ist es natürlich auch wieder wichtig, diese Natur etwas verwilderten Ecken im Garten zu haben, wo sie dann irgendwie auch in Dorngehölzen, bauen sie natürlich auch gerne ihre Nester in Efeu, der ist ja sehr verwuchert ist, wo sie auch gut geschützt sind vor Raubtieren.
Also im Herbst nicht unbedingt immer jedes Blatt entfernen.
Genau, im Herbst einfach nicht alles entfernen. Gerne auch mal, wenn man sagt, so, oh, diese Ecke, die ist sowieso ein bisschen hier unter den Bäumen versteckt, da gucke ich sowieso nicht so oft hin. Einfach mal auch einen Haufen, sag ich mal, was man sonst so für das Osterfeuer nutzen würde. Ja. Da sich einfach mal einen kleinen Haufen so damit hinmachen oder mehrere kleine verteilt. Ich habe sie auch ganz offen einfach im Garten, weil ich es halt schön finde, weil ich weiß, was da so sich jetzt, was da drin einen Unterschlupf findet und so.
Du hattest mir im Vorfeld, als wir über die Folge uns ja ausgetauscht haben oder über den Inhalt der Folge uns ausgetauscht hatten, hattest du mir gesagt, ein ganz großer Tipp oder ein Ich fand es ein bisschen witzig, weil du hast gesagt, ein Tipp, was den Schutz von Vögeln angeht, ist, hört auf, eure Fenster zu putzen.
Der effektivste Schutz gegen Vogelschlag. Also ist tatsächlich, Glasflächen sind eine der Haupttodesursachen für Vögel, also eine der Haupt von Menschen gemachten Todesursachen.
Noch mehr als Katzen?
Noch mehr oder gleichwertig. Also sind es vor allem Fensterscheiben, wo man halt im Prinzip durchgucken kann und auf der anderen Seite des Hauses wieder raus gucken kann. Also zum Beispiel Fenster, die so über Eck sind, Wohnzimmerfenster, sag ich mal, wo du zur einen Seite reinguckst und zur anderen siehst du dann den Rest vom Garten. Das können Vögel oft nicht so wahrnehmen und fliegen dann mit Vollkaracho in die Scheibe rein.
Aber wenn man die Fenster nicht putzt, also sie wirklich, ich meine, die sind ja in der Regel nicht so dreckig, dass du da nicht mehr durchgucken kannst, sondern es ist ja immer nur so ein leichter Schleier an Schmutz. Das reicht, damit die Vögel das erkennen?
Das ist schon relativ hilfreich, ja. Also es gibt natürlich auch, man kann auch so kleine Aufkleber kaufen, tatsächlich,
das kennt man,
wird
auch
angeboten. Ne? Die finde ich ehrlich gesagt ein bisschen störend. Und da ist tatsächlich einfach so ein leichter Dreckschleier, sag ich mal, auf den Scheiben. Einfach tatsächlich sehr effektiv, dass die Vögel das tatsächlich als Hindernis wahrnehmen.
Ja.
Insofern spart man sich natürlich auch ein bisschen Arbeit und schützt Vögel gleichzeitig. Also Win-Win.
Ich glaube, da gehen die Geschmäcker auseinander, ob der eine den Sticker störender findet oder dann eben die dreckige Scheibe. Kommen wir aber wieder zurück zu den Vogelhäusern. Stichwort Höhe nochmal. Ist das egal, wo ich mein Vogelhaus anbringe? Ist die Ausrichtung auch egal oder worauf achte ich?
Die Höhe ist nicht egal. Die Zahlen habe ich jetzt natürlich gerade nicht im Kopf, aber es sollte auf jeden Fall nicht zu tief sein. Ist aber auch je nach Art natürlich unterschiedlich, weil jede Art unterschiedliche Ansprüche hat.
Es gibt ja auch unterschiedliche Öffnungen in den Vogelhäusern, je nach Art. Also,
genau, also generell sollte man halt ein Vogelhaus schon so hoch hängen, dass halt zum Beispiel Katzen nicht aus dem Stand hinspringen können, weil dann natürlich dann auch, wenn die kleinen Küken rauskommen etc., wenn die Eltern dann immer wieder hinfliegen, ist natürlich gefundenes Fressen für Katzen. Insofern sollte man schon so hoch die Häuschen aufhängen, dass da die Katzen nicht direkt drankommen.
Ausrichtung?
Ausrichtung. Idealste Ausrichtung ist Südost. Wenn man ganz nach Süden, da ist eventuell etwas zu viel Sonne drauf. Nach Westen am besten gar nicht, weil Westen ist halt die Windseite tendenziell hier bei uns, wo dann auch, wenn es mal stark regnet oder so, der Regen kommt oft von der Küste rüber mit dem Wind und der Wind steht dann direkt auf das Vogelhaus. Und da kann natürlich noch Wasser reinkommen, können halt Krankheiten sich bilden, Pilze etc. Norden kann ein bisschen zu kühl sein, deswegen Südosten ist so die ideale Ausrichtung, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen, weil es gibt auch, wenn man einem Vogel sagt, hier hast du ein Haus nach Südosten und hier hast du einen nach Westen, welches nimmst du? Nimmt aus irgendeinem Grund das nach Westen, funktioniert dann auch, aber das sind also diese Südostausrichtung, trocken, also möglichst kein direkter Regen so drauf, ist halt die Idealausrichtung, Idealhöhe, Aber am Ende kann man es nicht kontrollieren, für was sich die Vögel dann entscheiden. Und bei der Lochgröße kommt es ganz darauf an, für welche Vögel man die aufhängt. Zum Beispiel eine Kohlmeise braucht eine größere Nistkastenöffnung als eine Blaumeise. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch im Garten einen Kohlmeisenkasten aufgehangen, in dem Blaumeisen eingezogen sind. Also spannend. am Ende ist es natürlich, dann so eine Kohlmeise passt halt einfach nicht in den Blaumeisenkasten, weil das Loch halt zu klein ist. Es gibt aber auch ganz offene Kästen, das ist im Prinzip einfach sozusagen so eine Schale mit Dach, wo dann zum Beispiel Rotkehlchen oder Amsel reingehen, die das halt einfach gerne so offen haben und gar nicht diese komplett geschlossenen Höhlen brauchen. Schwalbennester sind natürlich auch noch etwas, wenn man eher Richtung Land lebt, dann kann man auch noch gut Schwalbennester anbringen an den Dachvorsprüngen, wo die was finden. Und was es natürlich noch gibt, sind so Metallschütze für die Öffnungen. Da besonders Spechte gerne diese Öffnung vergrößern und sich dann die Küken schnappen. Ja. Da tendieren Buntspechte tatsächlich sehr gerne zu. Und deswegen gibt es vom NABU oder sonst wen dann auch extra so Metallverstärkungen für die Öffnungen, damit halt die Vögel drin geschützt sind.
Ja, ich glaube, da waren ein paar ganz, ganz hilfreiche Tipps. War auf jeden Fall eine super interessante Folge, Nils. Ich danke dir dafür, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt, in die Welt der Vogelfotografie und natürlich auch ein bisschen in die Welt der Gärten und was man da eigentlich machen kann, damit Vögel sich ein bisschen wohler fühlen. Ich glaube, am Ende kann man als Fazit sagen, lasst gern eure Gärten einfach ein bisschen wildern.
Das wäre so das, was wir hier rausnehmen. Und natürlich heimische Pflanzen. Achtet drauf, heimische Pflanzen zu pflanzen. Das ist einfach wichtig, um den Vögeln Nahrung zu bieten.
Nils, vielen, vielen Dank, dass du bei mir gewesen bist, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Am Ende nochmal der kleine Werbeblock. In den Shownotes verlinke ich deinen Instagram-Account. Also wer Interesse hat, sich diese, und das muss ich an der Stelle wirklich sagen, ganz, ganz tollen, wahnsinnig schönen Fotos, Vogelfotos von Nils anzuschauen, der muss da unbedingt mal vorbeischauen.
Schauen, danke.
Und danke Nils und bis zum nächsten Mal.
Danke auch.
Werbung.
Die Ammerländer Schinkendiele aus Bad Zwischenahn. Regional genießen beginnt mit Qualität. Ob feine Schinken- und Wurstspezialitäten, ausgesuchte Delikatessen oder besondere Geschenkideen für Familie und Freunde. Bei der Ammerländer Schinkendiele findet ihr hochwertige Produkte mit echtem Geschmack. Wer Wert auf Qualität, Handwerk und regionale Tradition legt, ist hier genau richtig. Schaut gerne vor Ort im Bad Zwischenahn vorbei oder besucht unseren Onlineshop unter schinkendiele.de. Wir von der Ammerländer Schinkendiele aus Bad Zwischenahn freuen uns auf euren Besuch. Den Link zum Onlineshop findet ihr auch in den Shownotes.
Werbung Ende.